Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Ravnica, Folge 109. Wir bewegen uns ganz weit schnell weit weg von der 100. Das ist krass. Und wie immer an meiner Seite der gute Robin. Hi. Alles gut?
Hi, ja, bei mir ist alles gut. Wie geht's dir?
Ja. Ich freue mich. Ich bin ein bisschen gefrustet über die Themen und ich habe gleichzeitig Bock auf die Themen und ich bin gespannt auf die Themen. Das wird lustig, weil wir gucken uns heute sehr, sehr viele Themen an. Erstens gucken wir uns natürlich an einen Artikel bzw. eine Sache, die uns auch selber schon aufgefallen ist. Und zwar die aktuellen Preise. Modern ist durch Modern Horizons 2 so teuer geworden wie noch nie. Und da gucken wir auf jeden Fall uns das mal genauer an und nehmen das mal genauer unter die Lupe. Dann gab es einen Artikel über State of Design 2021 von Wizards of the Coast selber. Dazu noch einen Artikel von Maro über eben zukünftige Nicht-Magic-Sets, also sowas ähnliches wie Adventure in the Forgotten Realms. Dann haben wir noch ein paar andere kleine News, die wir jetzt mal so zusammengefasst haben. Dann Magic Showcase. Was ist das? Was erwartet uns? Was wollen wir sehen? Darüber werden wir noch ganz kurz reden. So, was ist das und was wollen wir vor allem sehen? Was wollen wir vor allem sehen? Und am Ende, wie immer, Ask Us Anything.
Genau. Aber bevor wir mit dem Podcast starten wollen, machen wir gerade noch mal die Runde durch alle Social Media und Plattformen, auf denen wir so zu finden sind. Zuallererst YouTube, wenn ihr uns da abonnieren möchtet, das ist einmal ich, Gamery, und einmal MTG Blackset. Auf meinem Kanal läuft der Radio Ravnica als Videocast. Aber bei Marc auf dem Kanal wunderbarer Legacy, Unboxing und Review-Content. Dann sind wir natürlich auf Spotify, Apple Podcast, quasi überall, wo es Podcasts gibt, vertreten. Das heißt, wenn ihr uns mal mitnehmen wollt, für unterwegs auf die Lauscher zu hören, wie auch immer, dann könnt ihr das gerne dort tun, uns auch da gerne folgen und positiv bewerten, soweit ihr das denn so empfindet. Ihr könnt auch mit uns interagieren auf Twitter mit jeweils @gamery, @mtgblackset und dann nochmal @radioravnica und natürlich unser Discord, wo wir eure Fragen entgegennehmen fürs Ask Us Anything und auch andere Themen auseinander klamüsern, wo wir über Modern, Legacy und andere Formate reden und neue Releases, neue Events, alles Mögliche. Zu guter Letzt, patreon.com/gamery ist eure Adresse, wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt. So landet ihr in die Endcard von jedem YouTube-Video und natürlich auch, werdet namentlich genannt, am Ende von jedem Podcast. Aber Marc, ich würde sagen, wir schmeißen uns mal ins erste Thema. Und zwar Modern. Du hast es eben schon gesagt, es ist ein bisschen teurer geworden. Und das Ganze wurde jetzt auch nochmal berechnet für den amerikanischen Markt, der sich aber ganz gut übertragen lässt auf unseren Markt und auf unsere Empfindungen, was das angeht. Von MTG Goldfish, geschrieben von Saffron Olive, der seit 2015 immer diese Overviews macht, indem er sich die obersten 12 Top-Tier-Decks von Modern anschaut, daraus einen Durchschnittspreis errechnet pro Deck und das dann quasi entgegenrechnet. Und bisher den größten Sprung seit 2015 gab es zwischen 2017 und 2018, wo man von $984 pro Deck auf $1,015 pro Deck gesprungen ist. Jetzt in dem letzten Jahr, in 2021, ist der Durchschnittspreis für die Top 12 Modern Decks bei $1,070. Was auch gleichzeitig dann der höchste Preis ist seit 2015 und ich glaube halt seit Modern generell so. Ja. Und ein paar Punkte wurden da ja schon festgehalten, aber was würdest du denn sagen, ist der haupttreibende Faktor für diesen massiven Preisanstieg?
Ja, ich glaube halt tatsächlich die Politik, die mit Fetchländern betrieben wurde, meiner Meinung nach. Mhm. Also gerade jetzt so 2017, 2018, wo das mit den Fetchländern nochmal einen kleinen Hype gegeben hat. Und jetzt auch tatsächlich Modern Horizons 2, was halt zwar auch viele Fetchländer in den Markt gespült hat, aber der Markt saugt das halt auch auf. Und viele Leute, die dann auf einmal sagen, hey, jetzt habe ich ja die Fetchländer oder jetzt habe ich eine Menge Modern Horizons 2 aufgemacht, jetzt spiele ich mal Modern, treibt halt auch nicht dafür, dass der Markt eben dann gesättigt ist von Fetchländern, weil wir wissen alle, von Fetchländern kann man nie genug haben. Nie. Mhm. Und da gibt es dann halt auch leider Gottes noch einige Karten, gerade Modern Horizons 1, Modern Horizons 2, beides Faktoren, es waren Special Sets, es waren teure Sets und sie hatten auch teure Karten drin, Und ja, also das ist, glaube ich, dabei ziemlich einfach zu sehen, warum an diesen Zeiten ein Spike da war.
Genau, und das ist halt, wie du schon sagst, genau der Punkt. Mittlerweile sind wir an einem Punkt angelangt, wo die Fetchlands zumindest so günstig waren wie seit langer Zeit noch nicht. Scalding Tarn ist jetzt, glaube ich, auf einer ganz guten Mittelebene irgendwie angekommen. Es gibt natürlich noch die den anderen Fetchland-Cycle, der jetzt auch wieder im Preis mehr und mehr steigt.
Oh ja.
Aber das sind ja zumindest Sachen, wo man, sag ich mal, alte Schule mäßig sagen konnte, okay, die Sachen muss man halt einfach reprinten und dann werden sie wieder günstiger, beziehungsweise man wartet auf den nächsten Reprint und dann werden sie günstiger. Ein Problem ist da so ein bisschen, wie du auch schon sagst, gerade Modern Horizons und Modern Horizons 2, dadurch, dass das halt so spezielle Sets sind, die nur für einen begrenzten Zeitraum verfügbar waren, im Falle von Modern Horizons 1, halt eben bis Modern Horizons 2 rauskam, und halt so starke Format, formende Karten mit sich bringen, brachte, ist es halt schon wirklich so. Man kann sich mittlerweile die Mana-Bases vielleicht einigermaßen leisten, aber dann fehlt es an einer Force of Negation, an einem Renin 6, an einem Ragavan, um halt wirklich Top-Tier zu gehen. Und ja, das ist nicht nur das einzige Problem. Nicht nur sind diese Karten halt besonders spielbar und besonders stark, aber halt auch eben geprintet in Mythic. Das heißt, selbst ein Reprint von Ragavan jetzt im nächsten Premium-Set würde halt nichts bringen, sobald er halt in Mythic bleibt, weil halt eben dadurch ja der Demand nicht ganz gesättigt werden kann und dann wir eben bei 70, 80, 50, 90 Euro Ragavans teilweise sind. Und dieser Trend lässt sich halt weiter beobachten. Also wir haben dann, wie ich eben schon gesagt habe, Ragavan, Renin 6, eine Mythic, Season Pyromancer, eine Mythic, Endurance, Grief, Solitude, etc. Mythics. Ranger Captain of Eos ist noch so ein ähnlicher Fall, wo es jetzt nicht so extrem ist.
Oder Ursa. Aber das ist halt Ursa ist bitte? Auch ein Beispiel. Ursa ist ja, auch genau. Teuer. Oder. Es gibt ja unendlich viele Beispiele dafür.
Genau, das ist halt so ein bisschen das zweischneidige Schwert mit solchen modern-exklusiven Sets, meiner Meinung nach. Weil du kannst die Mythics nicht irrelevant erscheinen lassen, weil sonst sind alle enttäuscht von wegen, oh, mein Mythic freut mich mega, dass ich ihn gezogen habe, aber irgendwie macht er nichts in meinem Format. Aber gleichzeitig wäre die Lösung, diese Karten irgendwie down zu graden auf eine Rare-Stufe und dann nochmal zu reprinten.
Ja.
Aber das sehe ich halt auch irgendwie nicht wirklich passieren. Also wie siehst du denn diese neuen, extra hochgepowerten Modern-Karten? Sind die auch ein Problem in anderen Formaten vielleicht?
Auf jeden Fall. Also ich habe gerade eben schon gezeigt, die Top 3 gespielten Kreaturen im Legacy sind alle in Modern Horizons 2 Karten. Das sind alles Modern Horizons 2 Kreaturen. Und ich war ja relativ viel jetzt auf Turnieren unterwegs. Jeder, der Instagram oder Twitter da ein bisschen hinterher ist, hat das bei mir gesehen, ohne Ende. Und ich bin von Tisch zu Tisch gegangen, mit Abstand natürlich, mit Maske, bla bla, wir kennen das. Aber ich bin überall hingegangen, in jeden Tisch, den ich kam, lagen Modern Horizons 2 Karten rum. Oder Modern Horizons 1 Karten. Eins von beiden lag immer auf dem Tisch. Und das zeigt einfach, dass diese Power-Level von diesen Karten sehr, sehr hoch sind. Und der Demand davon auch in anderen Sachen, nicht nur im Modern, sehr wichtig. Also gerade die Force of Negation hat man ja sehr, sehr gut gesehen. Als Modern Horizons 2 angekündigt wurde, gab es so einen Verdruss, die sind so ein bisschen nach unten gekriselt, sage ich mal. Als man dann festgestellt hat, okay, die kommen nicht im Set, sondern die kommen nur in Foil, diesem Cold-Foil-Gedöns in den Special-Boostern, haben die einen Riesensatz gemacht und sind unendlich teuer geworden. Einfach, weil sie keinen anständigen Reprint sehen. Und auch in einem Standard-Set keinen sehen können. Also, ich wüsste nicht, wie man das im Standard-Set verbreiten sollte. Oder in einem Commander-Deck oder ähnliches. Das kannst du einfach vergessen. Und das haben die Leute mittlerweile realisiert, dass es, wenn es da jetzt nicht einen Modern Horizons Masters geben sollte, echt schwierig ist, die zu reprinten. Also, das ist vollkommen für jeden verständlich, hoffe ich.
Ja.
Und das sehe ich als gefährlich an, tatsächlich, weil dadurch die Preise doch relativ künstlich hochgehalten werden können.
Absolut. Und das ergibt halt so ein bisschen diese komische Situation von Karten, die man unbedingt braucht, die aber irgendwie nicht sinnvoll reprintbar sind. Man könnte sie halt, das wäre meine persönliche Herangehensweise, man könnte eine Force of Negation und diese ganzen anderen High-Value-Karten halt versuchen, in den endlosen Commander-Produkten irgendwie unterzukriegen. Auf der anderen Seite, sagen wir mal, der nächste Product-Cycle von Commander-Decks, der hat dann einfach so einen Ragavan drin und eine Force of Negation. Kannst dir schon mal denken, welche Karten da oder welches Deck da nicht mehr auffindbar sein wird, sozusagen.
Oder wie teuer das Deck sein wird.
Genau, oder wie teuer das Deck sein wird. Ja, oder halt man macht noch mal so einen Special Slot wie bei Strixhaven, wo es einfach so eine Möglichkeit gibt, dass man ja einen Random Slot drin hat, und ich rede nicht von der Liste by the way. Das wäre auch ein cooler Slot, um Sachen zu reprinten, aber dann nehmen sie auch die High Value Karten regelmäßig wieder raus, von daher ist es halt ein bisschen problematisch. Eine andere Sache wäre vielleicht, die mir gerade gekommen ist, gerade mit Force of Negation, bleiben wir mal bei dem Problemfall, ist ja auch so eine Must-Play-Karte, wenn man in den Farben ist. Eine quasi Situation, die man auch aus dem Legacy kennt mit Force of Will. Glaubst du, dass man für Legacy als auch für Modern ein bisschen das Problem hätte besser angehen können, wenn man anstatt Force of Negation Force of Will in Modern geprintet hätte? Oder glaubst du, das wäre ein Desaster geworden?
Ich glaube, das wäre ein Desaster geworden. Force of Negation hat ganz, ganz harte Einschränkungen. Und sie war damals, haben sie versucht, noch ein bisschen dieses Kreaturenlastige ein bisschen zu sagen, ja, Kreaturen können wir damit nicht kontern, das sind ja nur nicht Kreaturenzauber, dafür dürft ihr die auch exilen, die Karte kostet weniger und ihr müsst kein Leben dafür bezahlen, aber es sind eben nur Non-Creatures. Force of Will macht alles weg, und das wäre, glaube ich, zu viel für Modern, meiner Meinung nach.
Okay.
So ist es natürlich jetzt dazu gekommen, dass in anderen Formaten eben 6 bis 7 Force rumlaufen. Auch nicht sehr viel besser. Aber das ist ja generell das Problem. Viele der Karten, die wir aufzählen, sind Gratis-Spells. Und auf der einen Seite removen sie immer mehr Gratis-Spells und Fast-Mana und schmeißen die auf die Bannet-List mit Once Upon a Time oder Xeomin Spirit Guide oder so. Und dann drucken sie andauernd Gratis-Spells nach, weil sie wissen, wie stark die sind, wie teuer die werden und dass die Leute die suchen werden und kaufen werden. Und dann werfen sie hinten sie wieder raus. Also da finde ich so ein bisschen die Linie nicht gut genug gezogen, sage ich mal.
Ja, auf jeden Fall. Und ich bin wirklich, wirklich gespannt und vor allen Dingen auch frustriert, was diese Entwicklung angeht, weil wir hatten während Covid eine eigentlich ziemlich gute Zeit für Modern im Sinne von, wenn man ins Format reingehen wollte. Denn da war Modern extrem erschwinglich, meiner Meinung nach. Also wir hatten teilweise Decks, die jetzt in der Übersicht so bei 900 bis 1000 sind, die so auf 600 runtergegangen sind. Einfach nur, weil natürlich gerade im Modern das Interesse sehr gering ist, weil niemand Modern spielen kann. Aber ja, also so ein bisschen ist ja Modern Horizons 2 dann auch passend nach Covid wieder rausgekommen, um nicht nur Hype zu erzeugen für Modern, aber auch um die Preiskurbel wieder anzuspannen, weil wieder so viele Must-Plays drin sind. Und das ist halt, ja, es ist, man muss, glaube ich, einfach akzeptieren, dass Modern nicht mehr das Format ist, was es mal war. Nee, wo man gesagt hat, okay, du investierst jetzt hier, keine Ahnung, 1000 bis 1300 Euro in ein Deck, aber dafür kannst du es auch immer spielen. Und auf lange Sicht hin ist es dann deutlich günstiger als so ein Format wie Standard. Würdest du vielleicht sogar, also würdest du so eine Aussage korrigieren wollen in die Richtung hin, dass Modern definitiv auf die lange Sicht hin günstiger ist als Standard?
Jein. Ich sage mittlerweile auch, dass Modern ein rotierendes Format geworden ist. Und zwar von Modern Horizons zu Modern Horizons. Mal gucken, wie es bei Modern Horizons 3 dann ist. Aber grundsätzlich ist nichts so teuer wie Standard auf lange Sicht gesehen. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel mein Deck als Beispiel nehme, ich spiele ja BW Eldrazi im Modern, und das habe ich schon gespielt vor 4, 5, 6 Jahren, als das Eldrazi Winter, kurz vor danach habe ich angefangen, Eldrazi Texte zu spielen. Und ja, ich spiele das bis heute, und ich habe bis heute da vielleicht jetzt noch mal, ich glaube, 5 Karten geändert, das war's. Also okay. das schon, das geht, nicht bei jedem Deck, natürlich nicht bei jedem Deck, aber wenn du jetzt zum Beispiel auch so ein Deck wie Boggles nimmst, das hat sich auch nicht viel verändert.
Aber reißt auch nichts mehr, ne?
Ja, genau, das ist eben dann genau der Punkt. Auf der anderen Seite gibt es auch genug Sachen, die einfach noch Tron spielen können. Ist immer noch ein Deck, was gespielt wird. Ja. Auch das reißt nicht mehr so viel wie früher. Natürlich nicht. Das ist ja auch nichts Schlimmes, weil irgendwann müssen diese Evergreens ja auch einfach mal gehen. Ansonsten, hey, ich spiele schon wieder gegen dasselbe Deck, dann kann ich auch Legacy spielen, weil da bleiben die Decks halt sehr viel länger da. Aber für Modern finde ich das vollkommen okay, und ich würde immer noch weiter Modern günstiger als Standard einordnen.
Ich glaube, im Großen und Ganzen würde ich dir da auf jeden Fall zustimmen. Wobei natürlich jetzt, ich merke auch immer wieder, und gerade die Resonanz auf unsere letzte Folge, wo wir im Ask Us Anything über den Einstieg von Modern geredet haben, da ist das halt ein regelmäßiger Punkt, der wieder aufkommt. Okay, man kann jetzt, oder viele Leute sehen sich einfach nicht in der Lage, auf einem Schlag alle Karten für ein Deck sich sofort zu kaufen. Und das ist halt einfach was, was jetzt halt immer schwieriger wird mit den steigenden Preisen von Modern. Und vielleicht sind wir halt bei Modern irgendwann, ja, ich meine, das ist auch irgendwo die Frage, wofür das ganze Geld ausgeben, wofür quasi das optimierteste Deck überhaupt haben, wenn gleichzeitig Organized Play zu verfallen scheint. Das ist ja auch wieder so ein Punkt, der nochmal dazukommt. Mhm. Man konnte sich ja zumindest bei Modern einigermaßen sicher sein, dass es hier und da nochmal ein Grand Prix gibt, dass es ab und zu mal Turnierformate gab, wo man dann eben weiterkam, indem man Modern gespielt hat. Man konnte Punkte sammeln, nicht Planeswalker-Punkte, wie ist es? Nicht Pro-Punkte, oder waren es doch Planeswalker-Punkte?
Es war Planeswalker-Punkte, genau.
Okay. Dann Planeswalker-Punkte, indem man halt regelmäßig Modern gespielt hat. Jetzt mit den ganzen Sachen gibt Wizards of the Coast nicht mehr wirklich so die, ja, wie soll ich sagen, den Eindruck, dass man Modern unbedingt kompetitiv spielen muss, wenn man nicht will, sozusagen. Mhm. Und das ist halt auch so ein bisschen was, wo ich auch ein bisschen mehr und mehr hintendiere, ist halt lieber quasi die Karten oder lieber Decks spielen, an denen man grundsätzlich mehr Spaß hat, anstatt jetzt dem letzten Top-Tier-Deck quasi hinterher zu jagen, weil ich glaube, da wird man seines Lebens nicht mehr froh und seines Geldbeutels irgendwo auch nicht. Also wir reden ja nachher noch über die große Magic Showcase 2021 und bin wirklich gespannt, was im Bereich Organized Play auf uns zukommt, weil gerade mit dem Push, also einer der großen Sachen, die man ja auch mal wieder gesagt hat und die jahrelang für Modern gilt, ist, dass Oasis of the Coast das nicht richtig monetarisieren kann. Jetzt haben sie einen Weg gefunden, das zu monetarisieren. Ja. Jetzt lassen sie aber den Support fallen. Ich weiß nicht, wie siehst du dieses, siehst du darin ein Dilemma oder sagst du, okay, jetzt bin ich aus Legacy gewohnt?
Ich sage, dass Modern von der kompetitiven Szene lebt. Und Modern, wenn angekündigt wird, dass es wieder eine Competitive-Szene gibt mit Grand Prix oder anderen In-Store-Events, die ja schon so angemunkelt wurden, dass Modern leben wird dadurch. Weil Modern von Anfang an meiner Meinung nach das kompetitivste Format ist mit den kompetitivsten Leuten. Es ist so, dass da gerade die Leute, die High Plays haben wollen, die Tier-1-Decks spielen wollen, gerade sich im Modern versammeln. Vom Schwierigkeitsgrad oder von dem, was man an Knowledge haben muss, sage ich, ist Modern mittlerweile auch sehr, sehr, sehr nah an Legacy rangerückt. Also es ist ein Legacy Light geworden, ganz einfach. Wenn sie jetzt noch die Turnier-Aspekt, diesen Grind mit wieder einfügen, dann wird Modern wieder erblühen, ohne Frage. Und zwar wahrscheinlich größer als je zuvor, weil es eben die Leute anzieht. Weil eben Leute sagen, okay, ich kann mir Legacy nicht leisten, ich habe keine Lust auf Standard, spiele ich halt Modern, wenn ich halt auf einem Grand Prix oder irgendwo was erreichen möchte. Und solange sie die Competitive-Szene am Leben erhalten, wird Modern meiner Meinung nach leben.
Ja, also das kann man auf jeden Fall so unterstreichen. Ich hoffe halt wirklich, dass sie den Plan haben, das Ganze noch irgendwie zu unterstützen, weil viele Tendenzen in letzter Zeit lassen uns ja da in die Richtung zweifeln, dass sie da ein Interesse haben, die, ich sag jetzt mal Hardcore-Fans, wie wir uns beide halt auch sehen, da noch weiter zu unterstützen, sondern immer mehr auf Neukundenakquirierung gehen, anstatt halt die Versorgung von bisherigen Spielern.
Ja, ich hab
auf der anderen Seite.
Ja, warum auch?
Auf der anderen Seite sind halt auch andere Unternehmen oder andere Turniergeber oder andere Unternehmen im Großen und Ganzen halt ist auch sehr gut gefahren, mit größeren Turnieren eigenverantwortlich zu laufen zu lassen. Und ich will jetzt nicht zu sehr das Competitive Play mit reinnehmen, aber ich würde schon sagen, dass sollte Wizards of the Coast sagen, okay, wir machen überhaupt keine größeren Turniere mehr, ich glaube, dann wird auf jeden Fall in sämtlichen Ländern größere Stores zu den Bannern rufen und sagen, okay, kommt hier zum großen Modern-Turnier.
Card-Market Series und ähnliches.
Genau. Ja.
Genau. Was mir noch eingefallen ist, ich hätte eine interessante Idee, wie sie beides vereinen können. Sie könnten Modern Gameplay supporten, Karten providen und das Ganze auch noch unterstützen, indem sie entweder so etwas wie Standard Showdown Booster als Modern Showdown machen, mit Random Boostern drin, oder in die Promo Packs oder die Premium Promo Packs mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch einfach Modern Karten reintun. Wir hatten ja eine Zeit lang, dass in einem Slot eine Standardkarte aus dem aktuellen Set drin ist und in dem zweiten dann eine Pionierkarte. Und ich glaube, das ist auch immer noch so. sorgt halt dafür, dass halt Pionierkarten mit reinkommen. Warum das Ganze da nicht ein bisschen aufweichen und sagen, okay, da kann auch eine Modern-Karte drin sein. Da kann ein Fetchland drin sein. Voll. Warum nicht?
Generell, man könnte ja so eine, also wenn, was sie mit der Liste ja bewiesen haben, ist, dass sie sehr gut sind, ein extra Sheet zu printen oder quasi diese extra Sheet-Geschichte irgendwie zu gebrauchen, ähnlich wie bei Strixhaven. Mhm. Also warum nicht einfach in Preisboostern, wenn sie die sowieso drucken, halt ein Slot hinzufügen, wo du dann die Preisliste drin hast. Das sind wirklich fünf Hochkaräter, fünf Bomben, wo du sagst, okay, das geht bei Shocklands los und geht dann hoch bis Random Six und Ragavan.
Es müssen ja nicht immer dieselben sein. Es kann ja auch dann sehr gerne von Set zu Set variieren, aber zumindest mal eine Rotation, die auch nicht mehr so lange dauert. Also eine Set-Rotation bis das nächste Produkt sozusagen im Laden steht. So lange sollten dann die Karten einfach verfügbar sein und vielleicht kommen sie ja später nochmal wieder und.
Voll. Und vor allen Dingen, das wird ja halt dann auch so ein bisschen, so ein bisschen noch mal die bisherigen Modern Staples mit in Umlauf bringen, so wie Snapcaster Mage, Stoneforge Mystic, solche Sachen halt, die auch dem neuen oder modern interessierten Spieler halt dann erstmal zu teuer sind, um jetzt quasi mit dem Playset mal eben so zu kaufen. Und ich wäre voll für den Gedanken. Also wir sollten den Vorschlag unbedingt mal pitchen und dann die Idee reich werden.
Genau. Ja, was heißt reich werden? Wir werden natürlich ja nicht reich. Und Wizards wahrscheinlich auch nicht, weil sie Geld dadurch verlieren. Egal. Auf jeden Fall ist es hauptsächlich so, es würde auch einen bestimmten Aspekt, der an den Brummboostern bei ganz vielen Leuten verloren geht, einfach aufrecht erhalten. Und zwar, wer nicht Standard oder Pioneer spielt, braucht diese Booster nicht. Mhm. Sie sind deutsch, dafür fallen sie dann schon bei ganz vielen Spielern raus. Sie haben diesen Stempel, dadurch fallen sie bei noch mehr Spielern raus. Und dann haben sie Karten drin, die in den meisten Fällen durch die aktuellen Standardsachen einfach irrelevant sind. Dementsprechend würde das diese Booster richtig aufwerten.
Ja, auf jeden Fall. Also ich wäre voll für so einen Slot, eben wenn man sieht, dass die Spielerschaft sowieso mehr zu den Eternal-Formaten tendiert als zu Standard. Und auch an dieser Entwicklung ist ja Wizards of the Coast irgendwo selbst schuld, indem sie Standard das Hauptturnierformat von Arena gemacht haben. Von daher wäre es auf jeden Fall eine nette Dreingabe, wenn man sagt, okay, wir machen hier, sag ich mal, eine extra Liste, die im Preisbooster drin sind. Die Preisbooster gibt es nur im Store. Die kann man nicht quasi sonstig erwerben bei Amazon oder sonst irgendwo. Das wäre auf jeden Fall ein Riesen-Move, über den ich mich freuen würde. Und in gewisser Weise haben wir das ja mit den neuen Promos, zu denen wir auch noch mal später kommen, weil ja auch schon leichte Modern-Staples drin sind, sowas wie Goblin Guide oder sowas, die du ja tatsächlich spielen kannst. Aber ja, ich würde sagen, wenn du zu dem Thema nichts mehr hast, springen wir weiter auf das nächste.
Oh ja.
Und zwar, Mark Rosewater, der, wie soll man sagen, Head Designer von Magic the Gathering, macht so seine jährliche August-Serie, wo er den State of Design festlegt. Also wie steht Magic the Gathering designtechnisch in diesem Jahr aufgestellt? Und er macht das schon seit 2005, was sehr, sehr respektabel ist, dass er das überhaupt jedes Jahr macht. Und auch so transparent seine Arbeit zeigt. Also wir meckern ja häufig und wir werden wahrscheinlich auch jetzt noch sehr viel meckern in diesem Part. Aber das muss man auch mal einfach sagen. Respekt dafür, dass sie so viele Sachen offenlegen und so viele Kritikpunkte und Pluspunkte halt eben transparent machen, über was sie halt reden. Und ich fasse mal ganz kurz zusammen, was so seine Feststellungen waren. Ganz allgemein auf Magic als Ganzes bezogen, wurde Magic the Gathering sehr viel gekauft im letzten Jahr, was natürlich überraschend und gut ist für Wizards of the Coast, denn wir hatten ja Covid, falls ihr es nicht gemerkt habt, und da wurden trotzdem sehr viele Paperkarten gekauft und halt eben zusammen mit der Digitalsparte hat das halt für einen sehr großen Umsatz gesorgt. Außerdem glaubt er, dass dieses Jahr von August 2020 bis August 2021 ein großes Design-Renaissance-Jahr war. Also es dort nochmal designtechnisch einiges mehr ging als bisher. Außerdem war Set-Booster ein großer Hit. Viele Leute haben sich darüber sehr gefreut, sagt Mark Rosewater hier. Eine andere Sache, Lessons, also Sachen, die problematisch waren oder die man mitnehmen sollte, um es halt auszubessern. Es hat ein bisschen einer übergreifenden mechanischen Thematik gefehlt zwischen den Sets. Wir hatten also Strixhaven, Kaldheim, Zendikar Rising und so weiter und so fort. Und immer war irgendwas Neues dabei und die haben nicht so gut ineinander gegriffen, wie es hätte sein können und unter anderem halt eben die MDFCs, also die modularen Double-Faced Cards, die auf beiden Seiten halt jeweils eine individuelle Karte haben. Die haben eben diese, ja, diesen Zusammenhang nicht in der Art geboten, wie man sich das gewünscht hätte. Und obwohl es nicht ganz Mark Rosewaters ja, Aufgabengebiet ist, war Throne of Eldraine zu stark für Constructed. Und das hat ja, die anderen Sets ein bisschen in den Schatten gestellt. Das soweit quasi zu der allgemeinen Prämisse, die er so mitgenommen hat. Glaubst du, die Lessons bzw. die Probleme, die er hier aufführt und auch die positiven Seiten, die sind so akkurat oder würdest du da was ergänzen oder fehlt dir da was?
Also ich muss leider sagen, es ist super akkurat. Mhm. Also es ist auch relativ genau an meiner Meinung entlang orientiert. Welche Schlüsse man daraus ziehen kann und was daraus gezogen wird, das bin ich mir nicht sicher, ob ich da einhergehe mit dem, was eben im Artikel selber auch steht. Aber grundsätzlich haben wir von Anfang an gemeckert, warum haben wir jetzt überall MDFCs? Wir haben gemeckert, was zur Hölle, warum haben wir in Kaltheim nicht mehrere Sets, weil da wird alles so reingeworfen und nichts Ganzes, nichts Halbes. Wir haben nicht jedes Set damit verglichen, dass Throne of Eldraine zu stark ist. Wir sind hingegangen, haben von Anfang an gesagt, Set-Booster, gerade für Leute, die einfach nur Booster öffnen wollen, voll toll. Und ja, also wir haben praktisch genau das angeprangert, was Mark Rosewater hier auch von der Community entgegengekriegt hat. Und das zeigt einfach, dass wir halt auch ein Stück weit das, was die Community denkt und so weiter, auch sehr gut widerspiegeln, was mich sehr glücklich gemacht hat. Weil wenn der jetzt gesagt worden wäre, so nein, also MDFCs sind die tollsten Karten der Welt, jede Karte soll der MDFC sein und kein Set sollte Throne of Eldraine jemals schlagen, aber Throne of Eldraine sollte immer im Standard sein, dann, dann weiß ich auch nicht. Dann hätte ich auch gefragt, was hier falsch ist und warum wir diesen Podcast hier machen. Und also das fand ich schon sehr, 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 sehr gut. Vor allem, er ist ja auch wirklich hingegangen, hat jedes Set einzeln beleuchtet.
Ja.
Und diese Einzelbeleuchtung der Sets war fast immer super akkurat zu dem, was ich von diesem Set empfunden habe, wie ich von der unserer Community, von Kunden, von Freunden oder auch, wie gesagt, von mir selber gemerkt habe, wie ich die Sets aufgenommen habe. Und das war schon sehr erschreckend. Ich weiß nicht, bei dir wahrscheinlich auch, oder?
Ja, tatsächlich ein paar Sachen. Also die meisten Sachen konnte ich so unterschreiben, die er aufgeführt hat. Mir hat hier und da ein bisschen was, ein paar Kritikpunkte vielleicht gefehlt. Aber im Großen und Ganzen hat es schon sehr, sehr gutes Bild dargestellt, wie Magic designtechnisch quasi steht. Ich finde den Punkt interessant, dass er gesagt hat, dass es ein starkes Jahr für Design war, was eine Renaissance quasi gebracht hat. Also Sachen noch mal erweitert haben in einer Art und Weise, wie es noch nie gemacht wurde. Du hast ja eben schon die MDFCs genannt. Wir haben aber auch sowas wie rein digitale Designs gesehen. Wir haben halt wirklich auch mit den Dungeons aus Adventures of the Forgotten Realms wirklich nochmal eine komplett andere Sichtweise gesehen, die weder Tokens, die weder Karte quasi sind. Und da sind schon sehr viele Sachen drin, wo sich die Leute teilweise aufgeregt haben, aber teilweise halt auch eben ja, drüber gefreut haben, dass es halt so abwechslungsreich ist und dass so vieles noch mit dazukommt. Meine Frage ist halt nur, ist das jetzt quasi so ein, also ist das wirklich eine Renaissance im Sinne von, das hat jetzt Türen geöffnet, viele weitere Designs zu bringen, oder war das mehr wie so ein spontanes Leuchtfeuer oder wie so ein Böller, der jetzt einmal laut gekracht hat und danach ist er halt erstmal still? Weil in gewisser Weise, und das ist so ein Tenor, den ich jetzt so das letzte Jahr immer mehr in meinem Kopf mehr oder weniger höre oder feststelle, ist halt dieses, sie hauen jetzt so viel raus und es kommt so viel raus und so viele kreative Designs und unter Druck entstehen Diamanten. Auf der anderen Seite habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass sie sich auch so ein bisschen ausbrennen. Also dass es so ein bisschen mehr dieses Gefühl gibt von wegen, jetzt hauen sie alles raus, was sie können, aber haben dann vielleicht in 3, 4, 5 Jahren weniger, ja, wie soll ich sagen, weniger Mindspace oder unangetouchte Territorien, die sie dann noch erweitern können. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Glaubst du, da steckt noch einige Kreativität hinter?
Ich definiere, glaube ich, Renaissance anders als du. Eine Renaissance ist für mich eine Rückbesinnung auf alte, gute Werte. Und das ist ja auch das, was die Zeit ausmacht. Und ich glaube, das ging halt viel darum, die Renaissance hat zurückberufen ans Bordbrett, dass man sagt, okay, wir müssen neue Sachen zwar erfinden, Aber wir brauchen eben eine Random Infect-Kreatur in Kaltheim. Entschuldigung. Oder wir brauchen nochmal Phyrexianer. Wir müssen uns zurückerinnern an eben große Größen, wie zum Beispiel Tormund, der jetzt endlich eine Kreatur geworden ist in Commander Legends. Wir müssen uns zurückbesinnen auf eben genau das, was Magic ausgemacht hat. Und zwar innovatives Design mit Fähigkeiten von früher, an die wir uns erinnern können. Und genau das ist, glaube ich, getüpfelt, also zusammengelaufen in Modern Horizons 2, wo ja unendlich viele alte Fähigkeiten, sei es Affinity, Storm und andere Sachen, einfach wiedergekommen sind. Und auch der Rückbesinnung, die Rückbesinnung auf den alten Kartenframe, auch wenn sie das schon wieder weit übertreiben, ist auch eine Art von Renaissance. Es ist das Alte nehmen und schauen, wie man es verbessern kann. Sie sind Stück für Stück weitergegangen und gesagt, okay, wir haben früher ein Foiling eingeführt, jetzt führen wir ein neues Foiling ein. Okay, das wird mittelmäßig gut aufgenommen, probieren wir was anderes. Probieren wir was anderes, bis irgendwas kleben bleibt. Dass es so viele Produkte sind. Ich glaube, das hat nichts mit dem zu tun, was Mark Rosewater hier aussagen möchte. Es ist wirklich diese Rückbesinnung auf eben das, was früher gut war, was Magic groß gemacht hat und gut gemacht hat und darauf weiter nach vorne aufbauen. Also nicht in der Vergangenheit leben, aber die Vergangenheit auch nicht vergessen. Und das ist, glaube ich, schon ganz gut gelungen, dass sie 50.000 Produkte bringen müssen. Zu jedem Set.
Ja, das stimmt. Und so weiter und
fort. Das haben wir schon oft gesagt. Das ist vielleicht nicht so, aber das wurde hierbei auch nicht angehört, weil das ist dann noch ein anderer Designpunkt. Hier geht es eigentlich um die Card-Design, Set-Design und Ähnliches.
Genau. Und ich finde, vor allen Dingen die kleinen Dinge sind es, glaube ich, die es bei mir wirklich geschafft haben, quasi mehr die positive Seite von Magic dieses Jahr zu polieren als die negative Seite. Und da hilft auch wirklich dieser Rückblick Set für Set sehr weiter. Zum Beispiel bei Zendikar Rising, Landfall. Fand ich eine super Mechanik, ist, glaube ich, einer der beliebtesten Mechaniken, weil es halt so simpel und so effektiv ist in der Umsetzung. Ein anderes Ding sind die Snap-on-Equipments, wie er es hier nennt, also Equipments, die ins Spiel kommen und sich sofort irgendwo dran heften, dafür aber eine teurere Equip-Kosten hatten. Finde ich auch ein geniales Design, finde ich einfach schön, dass sich sowas jetzt einfach weiter durchsetzt und dass es halt einfach so ein Ding ist, wo man sagt, okay, Equipments waren lange Zeit sehr schlecht und waren nicht competitive playable in den meisten Fällen. Und so haben sie halt eine Möglichkeit gefunden, sie relevant zu halten und drin zu halten und halt eben spielbar zu machen. Wie du schon eben sagtest, diese Rückblicke und die Throwbacks auf Magic-Lore, auf alte Magic-Mechaniken, das sind alles so Sachen, die halt Commander Legends und halt eben Modern Horizons 2 für mich halt noch mal so herausgehoben haben. Weil man dort eben so ein bisschen ja, das Gefühl hat, jetzt wieder ein Missing Piece in der Hand zu haben, wie wenn man Hymn of Torak früher mal gespielt hat und man kennt die Karte und dann hat man auf einmal Torak in der Hand oder hat es aus dem Booster gezogen, denkt man sich so, geil, jetzt ist das Bild komplett und sowas können sie echt gerne häufiger machen.
Zusätzlich dazu oder halt eben der Remastered, also das Remastered-Set, einfach auch ein sehr harter Throwback nach dem Motto, hier ist ein Set, das haben wir nochmal neu angepinselt und neu aufgesetzt, habt Spaß damit im Draft. Ungünstige Situationen, wo sie es rausgebracht haben, von dem Zeitpunkt her. Aber grundsätzlich einfach eine klasse Idee.
Ja, total. Und ich mag ja selbst bei Dungeons & Dragons, was ja noch so ein kontroverser Punkt ist, weil es halt quasi eine Nicht-Magic-IP ist, und das hat er auch aufgeführt, dass die Leute teilweise Dungeons & Dragons in Magic sehr mögen. Auf der anderen Seite halt sagen, okay, das passt halt gar nicht zu Magic. Und ich kann es nachvollziehen. Aber im Großen und Ganzen finde ich halt das Set ist auch an sich gelungen. Da sind sehr viele sehr unterhaltsame Karten drin. Und für sich geschlossen ist es einfach ein sehr rundes Set, meiner Meinung nach. Das ist wirklich was, wo ich mir eine Deckbox oder halt eine Boosterbox ins Regal stellen würde und sagen würde, hey, wenn ich mal einen spaßigen Abend mit ein paar Freunde haben will, dann würde ich das draften.
Ja, das ist richtig.
Und ja, genauso die andere Sache, oder ich sag mal, also erstmal, vielleicht bleiben wir erstmal im Positiven. Was würdest du denn sagen von den aufgeführten Sets, die er hier bespricht? Welches würdest du sagen, ist dein Lieblingsset und warum?
Tatsächlich ist es, glaube ich, einfach Commander Legends, weil es einfach ein großartiges Set war, alles vereint hat. Es waren Sachen für Commander-Spieler drin, es waren Sachen für Sammler drin, es waren einigermaßen gutes Power-Level, ohne jetzt übertrieben zu sein wie Modern Horizons 2. oder viel zu schwach, wie Adventure for Gun Rams oder ähnliches. Es hatte Sammelobjekte drin, es hatte Nicht-Sammelobjekte drin. Es war noch nicht überladen mit Set-Booster. Das Draft war kacke, aber das ist was anderes. Das hat einfach keinen Spaß gemacht. Das war fast so schlimm wie Double Masters. Aber grundsätzlich muss ich sagen, das ist ein sehr, sehr rundes, sehr, sehr schönes Set. Und ich glaube, das ist auch ein Set, was ultra gut altern wird. Also gut im Sinne von, das wird teuer. Für uns heißt das nicht gut. Aber ja, dementsprechend, das ist so, glaube ich, so das Set, was ich rausnehmen würde. Beim Standard-Set würde ich wahrscheinlich Strixhaven nehmen, weil ich Strixhaven doch noch am besten fand von dem Standard-Set.
Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass per se erstmal kein Set jetzt unmittelbar ich als schlecht betiteln würde. Man kann über Einflüsse auf Standard oder andere Formate auf jeden Fall reden und genauso ist es bei meinem quasi Lieblingsset und das ist nämlich Kaldheim. Ich mag die Thematik, ich mag diese nordische Mythologie. Ich fand auch, da sind sehr, sehr gute und sehr, sehr schöne Kartendesigns drin, die ich mir auch unabhängig von Competitive Level, sag ich jetzt mal, einfach gerne einfach anschaue und einfach auch gerne damit spiele. Ich finde das Götterdesign mit den MDFCs, dass sie halt jeweils auf der anderen Seite ein Artefakt darstellen, finde ich halt sehr schön. Ich finde, da haben sie sehr viel auch mit Tribes gespielt, wie zum Beispiel, da war ja auch der Dwarflord, die Magda oder wie die hieß, war quasi damit drin. Und da sind einfach so viele Elemente drin. Bitte?
Giants.
Genau, Giants natürlich. Der beste Tribe in ganz Standard natürlich. Nee, aber auf jeden Fall, da sind immer so Sachen drin. Ich freue mich einfach jedes Mal, Kaldheim-Karten zu sehen, weil ich glaube, das ist ein sehr rundes Set. Und wenn es auch nur die Elfen sind, die auch sehr gelungen sind, meiner Meinung nach. Und diese ganzen einzelnen Komponente, die irgendwie nicht, also man kann nicht wirklich sagen, es ist ein nur Tribal-Set, aber man kann auch nicht sagen, dass es eben kein Tribal-Set ist. Es ist ein Tribal-Set plus andere Elemente. Du hast zwar Zwergen drin und Zwergen-Lords, genau, aber halt auch eben andere Sachen, auf die du dich halt ausrichten kannst. Du hast Elves drin, aber halt auch eben sehr viele Equipments und Götter und noch viele, viele andere Sachen. Und das sind einfach so Sachen, wo ich denke, okay, das war ziemlich, ziemlich cool. Plus natürlich Snow-Basics kann man, glaube ich, immer gut gebrauchen. Aber natürlich der negative Punkt, den er ja auch aufführt, dass es halt zu vollgestopft wird und es hätte easy zwei Sets sein dürfen eigentlich. Also
genau, was ich da gefragt habe, ist, glaubst du, Kaldheim würde davon profitieren, wenn wir einen Return to Kaldheim machen würden?
Absolut. Ich würde allerdings sagen, dass wir dann ein bisschen was mehr storytechnisch haben müssten, weil ich, so wie ich Kaldheim jetzt aufgefasst habe, und das ähnliche ist bei Strixhaven auch so, wir haben uns jetzt mal den Plane angeguckt, wir wissen jetzt, wie der Plane funktioniert, und wenn es jetzt einen Return to Kaldheim geben würde, müsste da tatsächlich irgendwas Krasses passieren, so irgendwas im Sinne von Ragnarok oder sowas, irgendwas, was halt ganz klar sagt, okay, hier geht's jetzt gerade um alles, wir haben einen Antagonisten, und jetzt müssen irgendwie alle 5 Stämme von Menschen, oder wie viele es da auch gibt, und die 10 verschiedenen Welten, die es da noch mal drauf gibt, die müssen irgendwie zusammenarbeiten. Oder wir haben so ein bisschen dieses War of the Spark-mäßige. Ein Realm wird nach dem anderen so weg ausgelöscht und so weiter. Also ich glaube schon, dass ein Return to Kaldheim funktionieren würde. Und ich glaube auch, dass eine solche Art vom Aufsplitten der Storybeats als auch der Sets halt auf jeden Fall auch geholfen hätte. Und sei es so wie jetzt bei Innistrad, dass sie halt einfach zwei Phasen von einem Set in zwei Sets aufsplitten quasi.
Ja.
Würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Aber dasselbe könnte ich auch sagen zu Strixhaven. Da hat sich's auch nicht so angefühlt, als ob irgendwas passiert, sondern einfach nur, dass wir jetzt da sind, um da gewesen zu sein sozusagen. Ja. Weißt du, was ich meine?
Ja, genau. Also du bist halt da, um da gewesen zu sein. Aber ich fand halt die Artworks sehr, sehr schön. Ich fand die Idee mit den Zusatzkarten in Paperform sehr, sehr schön. Und deswegen mochte ich Strixhaven einfach. Ich fand auch die MDFCs bei Strixhaven ziemlich gelungen, auch wenn sie sehr überfüllt waren, klar. Aber grundsätzlich, die wenigen, die gespielt werden, sind halt cool. Und deswegen fand ich Strixhaven schon ganz gut. Gerade wenn es halt in Richtung Standard gehen soll. Weil Standard soll ja ein bisschen flashiger werden. Standard soll ja ein bisschen aufgehübscht werden. Und da kann man dann ruhig sowas machen. Vor allem, wenn der Computer sehr viel übernimmt, weil Arena ist ja das Standardformat. Ja, und gibt es für dich, du hast gesagt, es gibt für dich kein Set, was du grundsätzlich als schlecht darstellen würdest?
Also es kommt halt immer darauf an, ne, von welcher Perspektive sieht man das. Also wenn ich jedes Set individuell betrachte und mir das als Draft-Erlebnis vorstelle, oder halt als in sich geschlossenes Spiel, sage ich jetzt mal, gäbe es, glaube ich, bei jedem, wo ich sagen würde, okay, ich würde sehen, warum das funktionieren könnte. Also Zendikar Rising leidet, glaube ich, am ehesten noch an einer Identitätskrise, im Sinne von, dass wir jetzt zum dritten Mal auf dem Plane waren und jetzt so ein bisschen so das Gefühl haben, okay, was war nochmal das Besondere da? Aber da machen es halt die Mechaniken aus. Da hatten wir zum ersten Mal MDFCs wie in der Form, wie ich sie am sinnvollsten fand, von wegen einer tatsächlichen Karte auf der einen Seite, auf dem Land auf der anderen Seite. Genauso wie Landfall macht es halt einfach Bock, das zu spielen. Dafür ist halt der Flavor schlechter. So ein bisschen ähnlich würde ich das halt sehen. Oder andersherum würde ich es bei Strixhaven sehen, wo die Themen vielleicht besser sind oder diese Atmosphäre von Schule und dieses Harry Potter-artige Spellslinger-mäßige, das hat gut funktioniert, flavormäßig. Spielerisch fand ich's nicht so doll. Aber das ist natürlich auch gerne meine individuelle Ansicht darauf. Wie würdest du denn? Hast du ein Set, was du als schlecht bewerten würdest?
Ja. Adventure in the Forgotten Realms.
Okay, warum?
Also, wie gesagt, ich habe Pre-Release gespielt, wir haben ja das Event gespielt, das Preview-Event, und ich habe tatsächlich relativ viel von dem Set auch gesehen und gespielt. Und ja, es ist ganz cool, weil es Low-Base ist und für Anfänger bestimmt großartig oder für Leute, die super casual spielen, einfach nur irgendwelche Karten, wo ein Beholder drauf ist, haben wollen. Als ein bisschen Art von Commander, Competitive, irgendwas Spieler, der auch ein bisschen flashiger was Sachen haben möchte, ist das Set ein absoluter Reinfall, meiner Meinung nach. Und das ist ja tatsächlich auch das, wie die Community es auch aufnimmt. Also es wird super schlecht aufgenommen und es zeigt ja auch, dass fast nichts daraus gespielt wird. Und ja, es ist, also ich, als sie angekündigt haben, Dungeons & Dragons, hing ich da und dachte mir, ja, warum nicht? Wird bestimmt cool. Ich meine, sind Franchises. Was sie daraus gemacht haben, ist halt ein Homelands 2 und bis heute mag niemand Homelands, außer die Leute, die Homelands mögen, weil sie Homelands mögen.
Ja, also ich bin mir gar nicht so bewusst, also vielleicht habe ich es einfach nur nicht mitbekommen, dass Dungeons & Dragons Adventures of the Forgotten Realms so schlecht angekommen ist. Ich glaube, es leidet halt viel unter den Sachen, die wir halt schon sagen, dass es halt nicht wirklich playable im Standard ist, dass halt Throne of Eldraine alles überschattet. Es hat ein paar Schwächen, Spieler, also designtechnisch, dass man halt eben da auch wieder nicht so ein ganz genaues Thema wirklich rauslesen kann, im Sinne von, ja, was macht man da? Okay, W20 würfeln und halt durch Dungeons gehen. Aber das sind irgendwie zwei Mechaniken von gefühlt fünf, die dann noch mal kommen müssten. Und ich glaube, dass es die Mechaniken auf jeden Fall gibt, dass sie halt nur nicht so gut kommuniziert worden sind. Und wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen liest von Mark Rosewater, scheint es auch so ein bisschen zu sein, dass Dungeons & Dragons ein bisschen darunter litt, ein Nicht-Magic-Set zu sein. Im Sinne von, dass die Leute oder die Designer sich mehr fokussiert drauf haben, wie kann man einen Dritzte Urden, wie kann man eine Lolth oder wie kann man die ganzen anderen Dungeons & Dragons-Charaktere sinnvoll übertragen in Magic und weniger, was macht das spielerisch. Also so ein bisschen, dass das Top-Down-Design, dadurch, dass es eine andere IP ist, einfach ein bisschen den eigentlichen Spieldesign-Fluss einfach gelähmt hat. Also es gibt, wie gesagt, es gibt coole Karten, die wir halt auch in unseren Top-Listen quasi mal aufgeführt haben, wo ich immer noch hinterstehen würde und sagen würde, okay, das sind auch nach wie vor coole Karten, aber ich sehe deinen Punkt, dass es so ein bisschen an einer spielerischen Identität fehlt.
Das ist vor allem genau der Grund, warum ich Homelands mit eingebracht habe. Weil Homelands genau so ein Set war. Es wurde gesagt, hey, wir haben hier ein Land Planes kreiert, können wir ein paar Karten davor zu designen? Und Leute von Wizards haben dann gesagt, ja, dann mach doch mal ein paar Karten dazu. Und das ist genau dieser Top-Down-Design, was eben jetzt bei Dungeons & Dragons wieder passiert ist. Und deswegen vergleiche ich es so gerne mit Homelands. Weil auch in Homelands litt unter genau den gleichen Aspekten. Genau die gleichen Fehler wurden vor 30 Jahren begangen, die jetzt begangen wurden. Fehler in Anführungsstrichen. Es gibt immer noch Leute, die es großartig finden und toll finden. Ich möchte das niemandem absprechen und sagen, nee, ihr habt keine Ahnung oder sonst was. Keine Frage. Wer Spaß dran hat, soll Spaß dran haben. Ich sage nur, dass es vom Design her dieselben Fehler sind, die vor 30 Jahren gemacht wurden. Und das weiß ich nicht, ob ich das als Renaissance noch sehen würde.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, also ich meine, es gibt so ein paar Probleme, die ja auch schon früh aufgekommen sind. Zum Beispiel, ich glaube, ein ja, Design, Top-Down-Design, was einfach überhaupt nicht funktioniert hat, war Tarrasque, weil das wohl in Dungeons and Dragons diese unaufhaltsame, Godzilla-ähnliche Kreatur ist, die man einfach nicht besiegen kann. Und dann lässt sie sich halt von einem 1-1 Death-Toucher killen. Das sind einfach so ja, Flavor-Fails, die einfach nicht unbedingt sein mussten. Ebenso finde ich es auch ja einen mechanischen Fail, halt eben nicht Party mit reinzubringen. Ich weiß noch, wie wir alle gesagt haben zu Zendikar Rising, okay, die Party-Mechanik, das ist jetzt ein Setup für das zweite Set, was Dungeons and Dragons ist. Aber ich glaube, da kommt dann genau dieses rein, dass halt wer auch immer für Dungeons and Dragons verantwortlich ist, von der Charakterseite her, der wollte dann vielleicht nicht, dass im Mittelpunkt eine Mechanik aus einem anderen Set steht, sondern vielmehr, dass die Charaktere für sich selbst atmen können. Und ich kann diesen Ansatz verstehen, aber es war schade für das, ja, für das ganze Set, weil so, das kommt wieder in den Ursprungspunkt mit rein, fehlt es halt einfach diesem letzten Jahr an Identität. Hätte man so einen leichten Bogen gespannt von Zendikar Rising zu Adventures of the Forgotten Realms, ich will nicht sagen, dass dann jetzt alles besser gewesen wäre auf magische Art und Weise, aber es hätte ein bisschen geholfen, das ganze Jahr so ein bisschen zusammenzufassen, als okay, in diesem Standard haben wir Sachen eingepflanzt, wie auch zum Beispiel die Phyrexianer, die jetzt immer wieder eingestreut werden. Und am Ende kommt der Payoff, indem wir das Ganze aufgreifen und du kannst die ganzen alten Ankündigungen noch mitspielen. Und ebenso habe ich es mir halt erhofft mit Party. Und im Endeffekt hatten wir natürlich ein paar ja, Warrior und Rogues und Clerics und so weiter, aber im Großen und Ganzen gab es jetzt nicht diesen großen Party-Support, den sich viele gehofft haben.
Oh ja.
Also es ist auf jeden Fall kein ultra starkes Set. Aber wie ich eben schon gesagt habe, so ich finde schon, dass das, vielleicht bin ich da auch jetzt gerade ein bisschen befangen, weil zur Erklärung, ich habe tatsächlich, nachdem Dungeons and Dragons angekündigt wurde, in dieser Sneak Peek, die wir gesagt haben, von wegen It's All About Drizzt, dieses Video, wenn du dich daran erinnerst, ich habe tatsächlich angefangen, mir die Saga des Dunkelelfen als Buch zu kaufen und diese ganzen alten Bänder durchzulesen, bin jetzt gerade bei Teil 2 und verliebe mich gerade in die Hintergrundgeschichte von Drizzt d'Urden. Und habe dementsprechend vielleicht ein bisschen so die neue rote Brille auf das Set und denke mir so, mittlerweile gehe ich da, wenn ich eine Karte von Dungeons & Dragons in der Hand habe, denke ich so, ah ja, okay, das wurde irgendwie erwähnt in Seitenhieb oder sowas.
Aber das ist genau das, was ja genau damit angesprochen wurde. Genau dafür war das designed. Meiner Meinung nach wurde dieses Magic Set nicht als Magic Set designed für Magic-Spieler, sondern dieses Magic Set wurde als Magic Set für Dungeons & Dragons-Spieler designed.
Ja.
Und da bin ich mir nicht sicher, wie gut ich das finde. Vor allem, wie wir ja schon ganz oft gesagt haben, dass es im Standard ist.
Das
Aber
stimmt.
dazu kommen wir ja gleich.
Genau. Und ich würde sagen, also hast du noch abschließende Gedanken zu dem Artikel an sich?
Ja, ich finde ihn gut, dass sie so selbstreflektierend sind. Ich finde, hoffe,
Ja.
dass es Änderungen bringt. Und ich hoffe, dass Mark Rosewater und das Designteam und die meisten Leute bei Wizards auf ähnliche Schlüsse kommen, wie ich das tue, beziehungsweise wir das tun, wie die Community das tut.
Auf jeden Fall. Also ich finde den Artikel, dass es existiert, halt auch gut und wie ähnlich wie du es gesagt hast, absolut schön, dass es sowas gibt und dass man eben sich gehört fühlt von den Machern von Magic. Aber ich würde sagen, wir ziehen mal weiter und zwar zu einer kleineren News und zwar die Companion-App ist ein ja, Schlüssel zum In-Store-Play geworden, nachdem es jetzt die alten Codes, die waren es VPN-Codes, ne, wie heißt die schon mal? DCI, genau. DCI-Codes quasi abgeschafft worden sind. Ist quasi eine Handy-App, die ihr euch runterladen solltet und dann quasi mit einem Event-Code euch quasi anmelden könnt. Hat ein paar coole Vorteile im Sinne von, dass man dann eben sagen kann, hey, die nächste Runde hat angefangen, da ist dein Gegner, das ist der Tisch, wo du quasi angehst. Die Interaktion ist direkt mit dem Computer vom dem Store-Owner verbunden. Aber jetzt kommt ein Update, zumindest im Early Access. Um was handelt es sich denn da, Marc?
Und zwar ist eine Kartendatenbank mit eingeführt worden. Viele Leute, die jetzt schon länger Magic spielen, wissen das. Es gibt Kartendatenbanken, wie zum Beispiel den Gatherer, der von Wizards selber betrieben wird. Für Leute, die es noch nicht kennen, es ist im Endeffekt eine Datenbank, wo ihr den Namen einer Karte eingebt oder Teile des Namens und dann nach dieser Karte suchen könnt, ein Bild dieser Karte bekommt und den Orakeltext, also den Text, der draufstehen sollte. Gerade bei alten Karten ist das sehr, sehr hilfreich, wenn man da mal den neuen Text liest, weil manchmal waren die alten Texte etwas verwirrend geschrieben und etwas aufgebläht. Deshalb großartig, dass sie es gemacht haben. ich finde, es ist super, super cool, dass sie hingegangen sind und gesagt haben, hey, ihr könnt auch einfach, wenn ihr nach einer Farbe sucht, ihr sucht eine blau-grüne Kreatur mit fliegend, könnt ihr halt eine erweiterte Suche machen mit blau, grün, fliegend. Eine richtige Datenbank in diese App reinzumachen, finde ich richtig gut. Wenn ich es richtig gesehen habe, sieht sie sehr stark nach dem Gatherer aus. Ich bin mir da nicht sicher, ob da nicht doch so ein kleines Baby entsteht, aus den beiden Produkten, sage ich mal. Aber das erleichtert auch die Möglichkeit für Judges zum Beispiel unendlich mehr, weil es tatsächlich so ist, dass ein Spieler mittlerweile durch die Companion-App während dem Spielen sein Handy benutzen darf. Das war früher jahrelang tabu. Und jetzt kann es eben sein, dass ein Spieler sagt, okay, warte, lass mich kurz die Karte nachgucken. Und solange er die Companion-App nicht verlässt, kann er auch einfach die Karte nachgucken und muss nicht die Hand heben und sagen, Judge, ich hätte jetzt gerne den Orakeltext von dieser Karte. Das entlastet uns ein wenig.
Das glaube ich auf jeden Fall. Und ich finde, also, weil du eben zusammengefasst hast, was der Gatherer ist, ich würde scherzhaft behaupten, der Gatherer ist quasi wie Scryfall, nur schlechter. aber es ist natürlich komplett sinnvoll, wenn Wizards of the Coast sowieso eine Datenbank pflegt mit allen aktuellen Karten, mit dem aktuellen Oracle-Text, was gut gepflegt ist oder zumindest so, dass man es gebrauchen kann. Es ist ja eigentlich nur sinnvoll, dass man die halt verbindet mit der App, die ja sowieso als Companion-App eben dein kleiner Begleiter sein soll, immer wenn es um Magic the Gathering gehen soll. Und ich finde das auch sehr schön. Ich habe das Update, ich habe ja die Companion-App auch natürlich installiert, habe das Update auch bemerkt. Bei mir hat die Kartendatenbank nur nicht ganz funktioniert. Aber ich habe halt dann auch gedacht, okay, ist ja noch Early Access, also wird schon wahrscheinlich irgendwann korrigiert wieder auftauchen. Aber wie du schon sagst, ich finde das eine geniale Geschichte. Denn es kommt schon häufiger vor in einem Local Game Store Environment, dass man auch im Nachhinein vielleicht mal redet, hey, wie findest du mein Deck? Was für Verbesserungen könntest du vorschlagen und so weiter? Und jetzt durch diese Kartendatenbank kann man quasi Karten einfach direkt suchen und auch markieren, was auch eine tolle Funktion ist, dass man quasi so eine Favorite-Liste hat sozusagen von Karten, die markiert worden sind, wo man dann zum Beispiel halt sagen kann, okay, diese Karten will ich mir jetzt merken für meine Einkaufsliste, wenn ich zu Hause bin oder die ich halt vertauschen möchte. Und ja, es ist auf jeden Fall eine super, super Geschichte, auch gerade die Advanced Search-Funktion. Ist halt auch wirklich eine schöne Sache. Ich glaube nicht, dass sie so komplex ist wie die von Scryfall. Das heißt, wenn ihr zu Hause seid, wahrscheinlich dann doch lieber Scryfall verwenden. Aber ich meine, man kann Kartenname, Rules-Text, Card-Type und Card-Subtype mit Mana-Value und den verschiedenen Farben genau einstellen, von wegen was welche Color included und excluded sein soll, welcher Regeltext oder Kartenname drin sein soll oder eben nicht drin sein soll, und sind schon sehr brauchbare Suchfilterfunktionen für on the go, mal eben quasi was zum Checken. Und ja, ich würde auch sagen, das ist eine sehr, sehr nette Geste gegenüber die Judges.
Was mir jetzt tatsächlich noch fehlt, ist ein Kartenscanner. Ich würde jetzt gerne einen Kartenscanner, weil sie machen es ja bei über die gute Commander-Plattform, deren Namen mir gerade nicht einfällt. Warum nicht?
Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht. Meinst du hier Spelltable?
Spelltable, genau. Die meinte ich. Und bei Spelltable gibt's ja schon einen Kartenscanner. Den kann man bestimmt auch umprogrammieren, dass man den am Handy benutzt. Es gibt schon externe Apps, die als Kartenscanner fungieren, Delverlands und ähnliche Sachen. Und dementsprechend, wenn die da jetzt noch eine Scan-Funktion reinmachen und dass die Karte dann automatisch auf Englisch oder Deutsch übersetzt wird, je nachdem, wo man gerade bist, oder Französisch oder Italienisch, was auch immer man gerade braucht, das wäre natürlich dann richtig gut, dass man sagen kann, hey, ich verstehe die Karte nicht, zeig mal, was macht die Karte, ich leg's Handy drüber, genau dasselbe, was man eben auch auf Spelltable macht.
Total, also das wäre der absolute Hammer, gerade weil das halt diese ganzen, wir haben schon mal drüber geredet, dass das Problem sein kann, wenn man eine Textless-Promo hat oder wenn man eine Karte hat in der Version in einer anderen Sprache, sei es irgendwie Russisch oder die Japan-exklusiven War of the Spark Planeswalker oder halt Strixhaven-Promos etc. wäre es auf jeden Fall sinnvoll, da eben das Handy drüber zu halten. Alles klar, das ist die Karte, ich lese sie mir mal eben durch. Wäre schönes, slickes Design, und ich kann dir, also ich würde fast meine Hand für ins Feuer legen, dass sie daran auch arbeiten gerade. Ich glaube, sie arbeiten gerade daran, die Datenbank auf Vordermann zu bringen, und das wird die nächste Erweiterung sein. Hoffentlich, also Daumen gedrückt. Aber das ist nicht die einzige kleine News, die wir hier besprechen wollen, sondern wir haben die neuen Promos schon angekündigt, sowohl in diesem Podcast als auch schon vor einer Weile, wo unter anderem, kriegst du gerade noch alle Karten zusammen? Also ich weiß, Goblin Guide, Bolas' Citadel,
Avon Mind Sensor.
Genau, Avon Mind Sensor. Auf jeden Fall dann noch eine grüne und eine blaue Karte. Die fünf werden jetzt nicht nur angekündigt, sondern sie kommen ganz konkret zu welchem Set denn, Marc?
Tatsächlich zum nächsten Innistrad. Also zum Pre-Release des nächsten Innistrad-Sets ist es so,
also jetzt, dass Midnight Hunt oder Midnight oder Crimson Hunt, War?
Genau, Midnight Hunt. Okay, also das nächste cool. Innistrad-Set. Nicht das über, also das, was danach kommt. Genau. Dort kann es eben sein, also dass hoffentlich alle Stores diese Promos bekommen. By the way, es ist noch Scavenging Ooze und Dig Through Time.
Und, ja, stimmt.
Da sollten sie kommen. Bitte geht nicht am Pre-Release zu eurem Händler hin und sagt, die Leute von Radio Ravnica haben gesagt, ihr habt die jetzt, weil wir wissen alle, wir haben aktuell immer wieder Lieferschwierigkeiten. Ich habe jetzt noch von Stores gehört, die immer noch nicht die Adventure and the Forgotten Realms Promo-Packs besitzen oder teilweise noch nicht mal die Fabled Passage besitzen. Ja. Und das sind halt Sachen, die schon lange rausgerollt sein sollten, die immer noch teilweise nicht rausgerollt sind. Aber ab dem Set sollen die Karten auch in Europa verfügbar sein. Was eigentlich ganz cool ist, weil wir haben ja schon mal darüber berichtet, dass wir nicht genau wissen, ob die überhaupt nach Europa kommen. 23. Juli fingen die so in Amerika an. Und wir haben damals gesagt, so ja, es kann sein, dass die nach Europa kommen. Es ist aber nicht sicher. Und jetzt war es im Artikel drin, dass die nach Europa kommen sollen mit eben dem Innistrad gesagten Pre-Release.
Genau, mit Midnight Hunt.
Tut ihr die wie?
Quasi mit jeder Teilnahme, wenn ich es richtig im Kopf habe, wird quasi eine Promo mit draufgelegt. Aber ist es den Stores freigelegt, welche Promo sie euch quasi geben? Die, ich sag mal, ganz coolen Stores, die würden natürlich sagen, okay, wir geben euch hier schön die Karte, die ihr wollt, aber es kann auch random sein. Also von daher einfach mal nachfragen, wie das der Store handhaben möchte. Ja, und eben mit jeder Teilnahme, mit jedem FNM, mit jedem Draft, was unter der Woche gespielt wird, wird das halt dann so angeboten, wenn ich das richtig verstanden habe.
Richtig, also das ist die Information, die wir haben. Jeder Store handhabt das natürlich anders. Es kann natürlich sein, dass dann spezielle Events rausfallen, die dann gesagt werden, okay, bei dem Event nicht, weil da haben wir eine andere Preisstaffelung, das ist eine ganz andere Sache. Oder man geht halt hin und sagt, hey, ihr habt ein Commander-Event heute Abend gespielt, was theoretisch nicht auf irgendwelchen Plattformen läuft. Ihr könnt trotzdem eine Promo haben. Also das kann auch passieren. Fragt euren Local Game Store, nicht penetrant, aber fragt ihn, hey, da kommen Promos. Wie hast du davor, die damit zu arbeiten? Und ja, dann kriegt ihr da hoffentlich eine Information.
Genau. Und ich würde sagen, damit schwingen wir uns rüber zum allerletzten Thema. Und zwar einer kleinen Ankündigung, zu der wir quasi inhaltlich noch nicht viel sagen können, weil sie noch stattfinden wird. Aber es scheint etwas größer aufgezogen zu werden. Und zwar der Magic Showcase 2021. Ich würde es so ein bisschen bezeichnen als die Jahrespressekonferenz in gewisser Weise, so ein bisschen wie E3 und Gamescom für die Videospiele, halt eben für Magic, wo es ja viele Ankündigungen geben werden soll. So ganz, also wie gesagt, wir haben weder einen Artikel noch irgendwas anderes. Wir wissen nur, dass am 24.08.2021 um 8 Uhr amerikanische Zeit, also 8 Uhr morgens amerikanische Zeit, wird ein Livestream stattfinden. Und ja, es wird einen Eindruck geben für das nächste Jahr, wahrscheinlich halt dann bis August 2022. Hast du irgendwelche Predictions bzw. Vorahnungen oder Befürchtungen, die da auf uns zukommen könnten?
Ich habe vor allem Angst. Also das letzte Mal, als dieses Event lief, haben wir Secret Lair Walking Dead bekommen. Mhm. Wir haben 5 Sets bekommen, wo da noch mal 6, 7, 8 Sets obendrauf gekippt wurden und haben ganz, ganz komische Sachen bekommen. Also das letzte Mal war zwar auch viel, aber wir haben dieses weirde Jahr angekündigt bekommen. Und ich bin halt mal gespannt. Ich finde es tatsächlich uncool, wenn sie wirklich wieder hingehen und sagen, übrigens, ihr kriegt nächstes Jahr das Set, das Set, das Set, das Set, das Set, das Set. Das hat mir ganz viel dieses Jahr genommen.
Dass ich wusste, also so von wegen die Überraschung oder was?
Dass ich wusste, da kommt ein Dungeons & Dragons Set. Dass ich wusste, hey, wir haben Kaldheim. Also das hat mir ganz viel genommen im Vergleich zu, ja übrigens, wir haben hier ein cooles Set und in diesem coolen Set passiert jetzt das. Übrigens, hier, das kommt demnächst raus. Dass ich wusste, dass wir Ende des Jahres Innistrad haben, ist für mich jetzt absolut nichts Besonderes. Auch dieses Doppelset, was wir jetzt bekommen, war ja auch schon angekündigt, dass es ein Doppelset wird. Es ist nichts geblieben so an diesen Überraschungen, weil praktisch spoilern wir jetzt im August schon das nächste Jahr, weil wir brauchen ja mehr Spoiler und eine längere Spoiler-Season. Deswegen, ich blicke dem sehr, sehr skeptisch gegenüber. Aber ich hoffe, dass sehr, sehr große Ankündigungen, gerade im Bereich In-Store-Play, Competitive-Play, beziehungsweise es reicht mir ja schon, wenn es doch Competitive-Play ist, und ähnliche Sachen passiert. Darauf bin ich viel gespannt, weil sie werden eine Secret Lair ankündigen, natürlich, wenn es nicht hier die Secret Lair, wo wir schon teilweise was von gesehen haben, von Stranger Things ist, dass sie da was ankündigen werden, glaube ich, dass sie das nochmal ankündigen werden mit Warhammer 40k, nochmal mit Herr der Ringe ankündigen werden, gerade weil es ja Special Sets sind. Das wird garantiert kommen. An Sets, wie gesagt, ich hoffe in Return to Kaldheim, aber das ist zu early.
Ja.
Meine wilde Prediction ist immer noch, dass wir nächstes Jahr nach Kamigawa zurückgehen und diese Rumors da, also die Gerüchteküche ist ja voll am Brodeln, dass wir einen Cyberpunk Kamigawa bekommen. Ich sage einfach mal ganz wild, das kündigen die auch an.
Ja, also ich bin mal gespannt, welche Sets jetzt tatsächlich ankommen. Für mich ist das so ein bisschen, also ich kenne das ja von den Videospielen halt schon so, dass so ein bisschen die Vorankündigungen, dass das immer so Fluch und Segen ist mit dem Hype, der da aufgebaut wird. Also ich glaube, das Schlimmste, was bisher kam, also nicht aktuell, noch nicht erschienene Titel ausgeschlossen, aber StarCraft 2, was glaube ich irgendwie 6 oder 7 Jahre, bevor es tatsächlich rauskam, angekündigt wurde mit it's been a long time oder sowas, it's about time oder sowas. Und das sind so Sachen, da würde ich mich jetzt auf gar keinen Fall freuen, wenn sie jetzt einfach sagen würden, hey, wir arbeiten gerade am nächsten Ravnica-Set, to be announced oder sowas. Aber das werden sie natürlich nicht machen, sondern die Sachen werden natürlich dann auch schon erscheinen in Zukunft. Und ja, wie gesagt, das Cyberpunk Kamigawa-Set oder irgendwie Neo-Kamigawa oder wie auch immer, das wäre auch ein sehr hoher Pick, weil sie auch letztens irgendwie die Domain sich haben sichern lassen. Das kann natürlich auch einfach so ein Markenrechtsschutz-Ding sein, dass bevor jemand anderes das kauft, sichern sie sich das, haben aber nichts damit vor. Ich glaube, ähnlich war es auch mit einem Return to Dominaria, was ich interessant fände. Also es wäre zumindest was, wo ich dann auf eine weirden Art wieder nostalgisch für wäre, weil das ja auch recht früh in meiner Magic-Karriere gerade rauskam. Aber sonst, ja, also da lasse ich mich einfach mal überraschen. Ich glaube viel mehr, oder was ich mir auf jeden Fall wünschen würde, wäre eine Ankündigung zum neuen Organized Play in hoffentlich einer Art und Weise, die alles so ein bisschen vereint. In einer optimalen Welt, dass du irgendwelche Art von Punkten sammelst, egal ob du auf Arena spielst, ob du im Store spielst oder ob du dich auf ein Grand Prix begibst, mit natürlich vorausgesetzten Grand Prix, mit hoffentlich irgendwie Coverage in der Art und Weise, wie es von früher man das kennt, dass einfach ganz klar war, jedes Wochenende wird irgendwas gezockt und man kann sich davon Luis Gadvages und anderen Top-Kommentatoren ja belabern lassen währenddessen. Das habe ich immer sehr genossen und mag es eigentlich gar nicht, dass Competitive Play derzeit eigentlich komplett irrelevant geworden ist, was das angeht. Also sowas würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Ich befürchte tatsächlich, dass es wieder sehr viel Secret Lair und Universes Beyond Ankündigungen geben wird. Und ja, ich bin mal gespannt. Also in meinen Augen müssten Wizards of the Coast einiges aufarbeiten von letztem Jahr, was wieder so ein bisschen Spielervertrauen oder Customer-Vertrauen bietet. Meine Befürchtung ist, dass sie das nicht erreichen werden, sondern halt eben sagen, okay, wir bleiben weiter bei dem Cash-Cow-Marketing-Prinzip von wegen Arena weiter pushen, bis es wirklich gar keiner mehr Bock hat, das zu spielen, dass Secret Lairs gepusht werden, bis auch alles gereprintet worden ist. Und dass wir halt eben nicht die Ankündigungen bekommen, die wir uns hoffen. Aber mal sehen. Also, willst du dir das Event live angucken?
Auf jeden Fall. Ich habe auch schon von mehreren von unseren Kollegen, Content-Creator-Kollegen gehört, dass sie das live co-hosten wollen, also bei sich auf dem Channel dann zeigen wollen. Ich weiß zum Beispiel auf jeden Fall, dass der gute Solaris, also Kai, das auf jeden Fall auch mitstreamen wird und auch mitkommentieren wird. Ich werde mir wahrscheinlich davon einen Stream raussuchen oder zwei und werde die dann laufen lassen und werde mir das darüber anschauen. Weil der Original Wizards Stream wird wahrscheinlich eine Menge Hype sein und das einfach so durchprügeln, dann habe ich lieber jemanden, der mir das Ganze nochmal zusammenfasst.
Genau, und natürlich werden wir auch darüber berichten, sobald das Ganze passiert ist. Ich schätze mal, das wird so oder so viel zu diskutieren geben, egal ob es jetzt positiv oder negativer Natur ist. Deswegen sind wir mal gespannt. Wie gesagt, das Datum ist der 24.08.2021 um 8 Uhr morgens amerikanische Zeit, also irgendwann im Mittag-Nachmittag-Bereich unserer Zeit, wird es da auf twitch.tv/magic was zu geben. Also schaut da vorbei. Sonst wird er erfahren, was passiert bei uns im Podcast. Und damit würde ich sagen, gehen wir noch mal rüber zu Ask Us Anything.
Yes.
Ask Us Anything, eure Fragen, unsere Antworten. Ihr habt uns mal wieder fleißig mit Fragen versorgt für diese Woche. Und da schaue ich direkt mal rein. Und zwar haben wir da von DK31, zeichnet ihr eigentlich auch? Marc, bist du ein Künstler mit dem Bleistift oder ähnliches?
Als Kind hätte ich gesagt, klar, ich liebe Bleistifte und Tusche. Und ich habe auch, glaube ich, in meiner Schulzeit ziemlich coole Bilder gemalt. Ich habe zumindest immer, wenn es um Bleistift und Tusche ging, immer Einsen gekriegt. Ansonsten meistens eher so Fünfen, weil ich hatte zumindest Farbe auf dem Papier. Was ich aber tatsächlich mache, ist, ich sammle Zeichnungen. Also ich habe ganz viele in meinem Bekanntenkreis, die malen und zeichnen. Und gerade so Bleistiftzeichnungen. Ich habe da einen Wolf, da einen Raben, da eine Anime-Figur, da oben habe ich mein Logo und wenn ich mich umgucke, da ist noch ein Rabe, da ist eine Anime-Figur. Also ich habe überall hier in meiner kompletten Wohnung, habe ich Bleistiftzeichnungen und Schwarz-Weiß-Zeichnungen hauptsächlich von Freunden und auch teilweise so zugeschickt und auch teilweise gekauft, überall hier in meiner Wohnung hängen. Ich kann es nicht, aber ich finde es unglaublich schön und deswegen sammle ich das tatsächlich.
Ja. Also ich bin so hin und her gerissen, was Zeichnungen ansieht. Also ich würde mich schon als, sag ich mal, also ich habe schon eine grobe Ahnung, was so Farbkomposition angeht und spiele damit auch gerne rum, so designtechnisch, wenn ich mich mal wirklich hinsetze, was zu kreieren. In den seltensten Fällen ist da tatsächlich ein Stift involviert. Dementsprechend, also ich habe auch eine unfassbar hässliche Handschrift, falls die jemand mal gesehen hat. Von daher ist das halt so ein Ding, ich bin da, glaube ich, einfach zu grobmotorisch, um da richtig was zu zeichnen. Wobei ich mal wirklich eine Zeit lang versucht habe, einen Cartoon-Charakter zu pushen oder zu trainieren, was allerdings nicht wirklich viel gebracht hat. Und ich habe es, glaube ich, nie jemandem gezeigt. Von daher lassen wir das einfach. Und gehen zur nächsten Frage. Die da ist von Mofte. Wie findet ihr White-Border-Karten? Marc, wie stehst du zum weißen Rand? Ist das ein Tilt-Faktor bei dir? Oder sagst du, okay, wir haben Schlimmeres?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich finde, wir haben wesentlich Schlimmeres. Ich mag White Border ein Stück weit. Ich fände es cool, wenn ich zum Beispiel ein komplettes Deck als White Border spielen könnte. Und dadurch, dass ich ja zum Beispiel ganz viele meiner Duels White Border spiele, weil ich ja die Budget-Duels spiele, bin ich es halt auch gewohnt, mit meinen Fetch-Ländern auf weißrandige Länder zu gehen. Wenn ich mir ein Deck von einem Kollegen leihe und der dann Black Border Duels da drin spielt, also mit schwarzem Rand, dann hänge ich teilweise eine halbe Minute da, bis ich realisiere, ich habe das Deck jetzt zweimal durchgeguckt, weil ich nur nach diesem weißen Rand scanne. Und ich finde kein Doppelland, weil ich diesen weißen Rand nicht finde. Ich bin da doch schon sehr hart trainiert. Ich muss dazu sagen, der 8. Editions White Border, der New Border in White Border, ist auch eine der schönsten Border, wenn er komplett klar ist. Ja. Problem bei White Border ist natürlich Vergilbung, da kommen grüne Flecken drauf und. Deswegen finde ich es nicht so schön, weil die Karten sehr schnell sehr alt wirken. Aber grundsätzlich habe ich nichts gegen weiße, goldene, silberne Border tatsächlich überhaupt nicht.
Ja, ich muss dir dazu stimmen. Also ich habe gegen White Border prinzipiell nichts. Ich habe sehr wenig White Border Karten, weil ich halt eben keine Duels oder sonstige hochpreisige Karten in White Border holen würde. Wobei ich glaube, ich habe tatsächlich in diesem Modern Border, den du meintest, und dann halt eben White Border, ich glaube, ein oder zwei Warships, weil ich mir die irgendwann mal zugelegt habe. Ja,
genau, Warships. Wahrscheinlich auch noch irgendwo so Sachen rumfliegen wie Mana League oder ähnliches. Das vielleicht.
Ja, sowas halt, ne? Also ich glaube, nee, ich habe tatsächlich ein Old Border, White Border Counterspell mit dem Original Artwork, weil ich mir da ein mismatched Playset von Counterspells zurechtgelegt habe, nachdem die quasi modern legal wurden. Und da habe ich tatsächlich so eins gefunden. Aber ähnlich, ich finde auch den weißen Rand leider halt sehr dreckanfällig und sehr vergilbungsanfällig, wie du es schon gesagt hast. Das lässt den immer so ein bisschen sehr unordentlich wirken, was echt schade ist. Weil eigentlich, wie gesagt, sonst ist das eigentlich ein sehr okayer Border und gefällt mir, glaube ich, wenn ich wählen müsste, deutlich besser als die Showcase-Border, einfach nur, weil die Karte immer noch aussieht wie eine Magic-Karte.
Showcase-Border, stimme ich dir zu.
Die meisten Showcase-Border, ja. Dann noch eine Frage von Loxodon, in Klammern Steve, der fragt, ich hätte noch eine Frage, was würdet ihr euch an eurem Local Game Store wünschen, was man verbessern könnte? Das ist eine sehr interessante Frage, denn wir loben natürlich viel den Local Game Store und sind auch großer Fan von den Local Game Stores, aber was deiner Meinung nach könnte man da verbessern? Gibt es da was, wo du sagen könntest, da wäre Besserungsbedarf da?
Kommt drauf an, ob mein Chef zuhört oder nicht.
grundsätzlich. Sagen wir mal ein genereller Local Game Store, unabhängig von persönlichen.
Ja, aber es geht ja tatsächlich an euren Local Game Stores. Es geht ja
natürlich
um diesen Local Game Stores, die wir besucht haben. Bei uns
aus Jobschutzgründen.
Ja, genau. Fischkrieg Siegen zum Beispiel. Wir haben keinen Einzelkartenankauf und Verkauf. Mhm. Das stört mich ein bisschen, weil es wäre so einfach, das zu machen, aber es braucht so viele Kapazitäten, dass da wirklich ein weiterer Festangestellter sein müsste, der sich nur um An- und Verkauf von Yu-Gi-Oh! Magic, Pokémon und so weiter kümmert. Und das ist auch immer so eine Risikosache und deswegen wird es nicht gemacht. Mhm. Es ist aber ein bisschen schade, dass man eben nicht reingehen kann, sagen kann, hey, was hast du denn von Amonkhet? Lass mich mal da durchgucken. Und dann kriegst du so einen Ordner dahingelegt, wie es ja an manchen Local Game Stores gibt, und guckst durch. Das würde ich auf jeden Fall verbessern. Ich meine, wir haben gerade im Fischkrieg sehr hohe Ansprüche, was das angeht, gefühlt, weil wir hatten einheitliche Matten, die uns zur Verfügung gestellt wurden, einheitliche Tische, einheitliche Stühle. Es war immer sauber, ist immer sauber. Und wir haben eine super Community, wir haben alles Mögliche da, nur der Einzelkarten. Die haben wir halt eben nicht.
Ja, das ist ein ganz guter Punkt. Ich mag auch tatsächlich Läden, die Einzelkarten verkaufen, aber ich kann absolut nachvollziehen, dass sich der Aufwand nicht lohnt, gerade wenn Leute dann da sind, die sagen, ja, auf Kartmagie kriege ich das aber für einen Euro günstiger. Ja, das ist halt das typische Totschlagargument, warum man sich mit sowas nicht rumschlagen möchte. Kann ich verstehen, aber ich mag tatsächlich auch die Läden in meiner Umgebung, die das anbieten, einfach nur, weil man sagt, okay, bevor ich jetzt irgendwie bei Cardmarket eine Woche auf meine Karten warten muss, gehe ich mal eben rein, suche mir das Set raus und blätter mal eben durch.
Ja.
Ich glaube tatsächlich, eine Sache, die ich verbessern wollen würde, wäre ein bisschen flexibler sein, was Events angeht. Mhm. Denn das Problem ist gerade für mich, dass unter der Woche Magic irgendwo stattfinden zu lassen. Also ich finde, den Freitag ist schon sehr knapp getaktet, wo die meisten so um 5, 6 Uhr anfangen. Ich arbeite meistens bis 5 und muss mich dann echt sputen, dass ich da mich fertig machen kann, Tasche packen kann und dann noch rechtzeitig da bin. Und zum Beispiel, es gibt eine Pioneer-Runde, die konnte ich ab und zu mal dran teilnehmen, als ich noch ein bisschen flexibler war, arbeitsmäßig. Aber die ist halt mittwochs um 16 Uhr, wo ich sage, okay, ich könnte um 5 Uhr morgens anfangen, aber dann sind halt auch alle meine Kollegen noch am Schlafen, deswegen kann ich effizient arbeiten. Plus, wir nehmen unseren Podcast am Mittwoch auf. Das heißt, ich bin da einfach, was das angeht, außen vor und würde gerne in der Gruppe etablieren, das auch ein Wochenende zu legen. Aber da wiederum schließt der Store halt auch schon um 16 Uhr. Und das ist halt immer so ein bisschen dieses, also ich kann das absolut nachvollziehen, dass man am Wochenende auch früh Schluss haben möchte. Gar kein Problem und so. Aber ich würde mir teilweise wünschen, dass man mehr sowas anbietet wie, das liegt natürlich nicht an den Local Game Stores, hauptsächlich, aber halt auch eben an Wizards of the Coast, sowas wie der Standard-Showdown. Mhm. Dass man einfach so Pioneer-Events, Commander-Events, Standard-Events, Modern-Events eben auch an anderen Tagen verlegen kann. Und trotzdem quasi den offiziellen Preissupport mit teilnehmen kann. Und ich weiß nicht, ob man da als Local Game Store drumherum arbeiten könnte, aber das wäre so ein Ding, wo ich sagen könnte, okay, ein bisschen flexibler für die dann doch bis in den Nachmittag arbeitende Bevölkerung. Ich kann nicht 2 bis 3 Tage in der Woche irgendwie meine Arbeit kurz halten, damit ich Magic spielen kann. Das geht leider mittlerweile nicht mehr. Aber ich würde sagen, damit haben wir erstmal alle Fragen beantwortet. Wir haben noch ein bisschen was auf der hohen Kante, aber wenn ihr Fragen an uns habt, kommt gerne vorbei in den Discord und stellt sie da, alle Links dafür, in den Shownotes bzw. in der Videobeschreibung. Jetzt stolper ich darüber schon. Wo wir gerade dabei sind, folgt uns auf Twitter, Instagram, YouTube. Überall, wo ihr uns finden könnt, auch dazu alle Links findet ihr unten drunter. Einen ganz speziellen Dank gebührt hier den Patreon-Gold-Unterstützern, die da namentlich heißen Witch667, Buster Madison und General Götterspeise. Wenn ihr auch unter diesen Gold-Unterstützern zählen wollt, dann schaut doch mal vorbei bei patreon.com/gamery. Und in dem Sinne, Marc, vielen Dank, dass du wieder dabei warst.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen wir uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.